nachdem wir an mehreren Wochenenden das Zielobjekt studiert hatten. Gekleidet in der Mode der damaligen Zeit, aber, um nicht aufzufallen, mit kleinen Nachlässigkeiten bei den Kombinationen und Accessoires, konnten wir aus dem Gedächtnis Grundrisspläne anfertigen und wussten, dass die Schwachstelle auch dieser Disco die unzugänglichen oder fehlenden Notausgänge waren, die man mit Bassboxen zugestellt oder einfach vergessen hatte. Das heißt, wir wussten, dass wir nur den Eingang besetzen mussten, um die Räumlichkeiten in unsere Hände zu bekommen. Über das Sicherheitspersonal an den Türen von Clubs und Discos hat es in der Zeit vor unserer Aktion ja häufig Diskussionen gegeben, die in der Regel aber die Anwesenheit und Arbeit dieser Leute bloß bestätigten und sich nur in den Argumentationen unterschieden. Also, ob es darum ging, die Mischung der Gäste zu beeinflussen, ungewollte Leute draußen zu halten oder einfach um die Kontrolle der Besucherzahlen. Nie aber war es dabei wirklich um Waffen gegangen und das war der Punkt, an dem wir ansetzen wollten. Natürlich waren schon früher gelegentlich DJs angegriffen oder das Personal bedroht worden, aber das waren Übernahmeversuche der Konkurrenz gewesen, bei denen Waffen nur bedingt einen Sinn gemacht hatten. Was wir dagegen wollten war, offen den Ort des Feierns mit Gewalt aufladen, indem wir den Club vermieten und drohten, die Tanzfläche in die Luft zu sprengen, wenn man uns nicht Gehör schenken und unsere Forderungen erfüllen würde. Da unser Zielobjekt wie damals üblich nur mit zwei Leuten an der Tür besetzt war, psychologischen Erkenntnissen folgend, dass ein zu viel an Sicherheitskräften eher ein Gefühl der Unsicherheit hervorruft, war es ein leichtes für uns, beide zu überwältigen und als Barrikade gegen den erwarteten Ansturm irgendeines Sonder- oder Spezialkommandos zu verwenden, indem wir sie, gefesselt und ineinander verkeilt, zu einem doppelten Riegel machten, der von innen die Tür versperrte. Während einige von uns daraufhin begannen, vom Keller aus am Unterboden der Tanzfläche Sprengstoff mit druckempfindlichen Zündern zu befestigen, brachten die anderen, unbemerkt von der tanzenden Menge, den DJ in ihre Gewalt, füllten eine hochexplosive Plastikmasse in die Innenseite derjenigen Kopfhörermuschel, die er zum Zusammenmischen der Musik nicht benötigte, verkabelten die Plastikmasse mit Bewegungssensoren an den Plattentellern und rieten ihm, abseits der notwendigen Cuts und Breaks, unter keinen Umständen mit dem Auflegen und den Beats aufzuhören. Denn unser Ziel war es, dass die Menge, wenn die Ekstase nach stundenlangem Tanzen einen kritischen Wert erreicht hatte, sich selber in die Luft jagen sollte, weil der Druck auf die Tanzfläche einen vorher von uns definierten Schwellenwert der Zünder erreicht und dann überschritten hatte. Die Präsenz von Gewalt also nicht für die jetzt noch euphorische Menge spürbar sein sollte, sondern für die kurz nach der Besetzung von uns informierte Öffentlichkeit außerhalb. Für das seitdem vor dem Club ausharrende Einsatzkommando und für jede Erinnerung an diesen Anschlag in der Zukunft. Was bedeutet, dass es uns nicht wirklich um einen Akt von Terror gegen die Tanzenden ging, die ja nichts von ihrem Schicksal wussten, sondern um ein Zeichen. Ein nicht verrückbares und unumdeutbares Zeichen. Ein Zeichen, das am Ende dieses Abends stehen sollte und auf das die Menge unaufhörlich zutanzte.